Das NDR 2 Update um 5 mit Julia Meyer.
Der Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow hat viele erschüttert. Jetzt sind die Ermittlungen dazu abgeschlossen. Und wir schauen auf die Wahl in Baden-Württemberg. Welche Folgen hat das Ergebnis auf Bundesebene? Berichte darüber, die gab es schon länger. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Rostock bestätigt, es ist die Ex-Freundin des Vaters, die Fabian getötet haben soll, den 8 Jahre alten Jungen aus Güstrow. Ihr erinnert euch bestimmt, Fabian war ja im Oktober verschwunden und dann wenige Tage später tot aufgefunden worden. Schnell war klar, dass es dabei um ein Gewaltverbrechen geht. Die Verdächtige ist schon seit November in Untersuchungshaft. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sie erhoben wegen heimtückischen Mordes. Harald Nowak von der Staatsanwaltschaft Rostock.
Im Ergebnis der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass die Angeschuldigte am 10.10.2025 den Jungen zu Hause abgeholt hat, ihn dann unter einem Vorwand aus der Wohnung gelockt haben soll, um mit ihm dann gemeinschaftlich zum Teich gefahren sein soll, um ihn dann mit mindestens 6 Messerstichen in den Oberkörper zu töten.
Nach der Tat soll die Angeklagte die Leiche des Jungen angezündet haben, um Spuren zu verwischen. Besonders in der Heimatstadt von Fabian, Güstrow, wird die heutige Anklage sehr genau beobachtet. Die Menschen sind fassungslos über den Tod des Jungen.
Ich frage mich immer, wie können Menschen überhaupt auch als Frau, wie können Menschen so grausam sein?
Ich verstehe nicht, was in dem Kopf dieser Frau vorging. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen.
Hat man vorher keine Beweise gehabt oder was? Oder nicht ausreichend? Das ging doch immer hin und her.
Die Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass der Prozess zeitnah startet, spätestens Anfang Mai. Denn dann säße die Beschuldigte 6 Monate in U-Haft und müsste, wenn der Prozess bis dahin nicht begonnen hat, entlassen werden. Der Pflichtverteidiger der Angeklagten Andreas Ohm sagte dem NDR, dass er bislang nur die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft kenne und nicht die Anklage selbst.
Mein letzter Stand ist vor ca. 4 Wochen, dass es weiterhin Indizien sind, die die Staatsanwaltschaft bewogen haben muss, die Anklage so zu fertigen.
Was auch immer das Ergebnis des Prozesses sein wird, für die Familie des Jungen ist die Anklage ein wichtiger Schritt, um Antworten auf das grausame Verbrechen zu bekommen.
Das waren Infos von René Steuder, NDR 2 Rostock. Das hatte sich die CDU anders vorgestellt. Den schon sicher geglaubten Wahlsieg in Baden-Württemberg, den hat sie wohl ganz knapp verpasst. Laut dem vorläufigen Endergebnis liegt sie 0,5 Prozentpunkt hinter den Grünen. Auf Platz 3 landet die AfD und die SPD, die hat es mit 5,5% gerade so in den Landtag geschafft. Kanzler und CDU-Chef Merz hat dieses Ergebnis bitter genannt, aber direkte Folgen für die schwarz-rote Bundesregierung hat er ausgeschlossen.
Wir werden unsere Arbeit fortsetzen. Das sind genau die Themen, nämlich die wirtschaftliche Entwicklung. Wir müssen den Rückstand aufholen, der sich in Deutschland über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat. Und das wissen wir in der Koalition, das weiß auch die SPD. Wir werden jetzt bei notwendigen Reformen mehr und substanzieller etwas hinbekommen müssen, damit wir in Deutschland aus dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage herauskommen.
Hat Kanzler und CDU-Chef Merz also heute gesagt. Dagmar Pepping, NDR 2 Berlin. Aber können Merz und vor allem auch die SPD da einfach so drüber hinweggehen?
Naja, was ist die Alternative angesichts der Situation, die wir gerade außenpolitisch in der internationalen Politik sehen? Man sagt, wir haben momentan keine andere Mehrheit. Wir müssen jetzt einfach noch besser werden bei den Reformen. Aber man hat sich sozusagen aneinander gekettet. Im Bundestag gibt es ja auch keine andere Mehrheit. Man müsste sich sonst noch die Grünen dazu holen. Also das ist momentan in dem Fall, ich leihe das Wort jetzt mal bei Angela Merkel, alternativlos.
Die Grünen, die freuen sich, denn auch wenn es knapp war, sie haben die Wahl wohl gewonnen. Aber liegt das nicht vor allem am Spitzenkandidaten, dem höchstwahrscheinlich neuen Ministerpräsidenten Özdemir?
Es liegt ausschließlich an Cem Özdemir, dem Spitzenkandidaten. Und wenn man gestern Abend Winfried Kretschmann, der ja 15 Jahre lang Baden-Württemberg regiert hat, gefragt hat, warum hat die Partei Platz 1 geschafft, hat er 2 Worte gesagt, Cem Özdemir.
Die AfD, die kann sich auch freuen. Sie hat die Stimmen ja fast verdoppelt in Baden-Württemberg, kommt da jetzt auf knapp 19%. Wie selbstbewusst kann sie also in die nächsten Wahlen gehen?
sehr selbstbewusst, weil in Rheinland-Pfalz, wo in 2 Wochen gewählt wird, die Werte auch ähnlich gut sind. Das heißt, die AfD hat sich auch im Westen wirklich verankert. Das beste Ergebnis, das man je im Westen hatte, in Baden-Württemberg, in der Stadt der Automobilindustrie. Die haben unfassbar gute Ergebnisse im Bereich der Arbeiter geholt, wo die SPD ja richtig abgeschmiert ist bei dieser Wahl. Also die AfD ist durchaus zufrieden, aber hatte sich, das muss man auch sagen, eigentlich mehr erhofft. Und da ist man auch ein bisschen unzufrieden mit der Performance von Markus Frohnmeier, dem Spitzenkandidaten. Und die Schlagzeilen über die Verwandtschaftsaffäre hat da sicherlich auch nicht geholfen. Also sehr gutes Ergebnis für sie, aber sie hatten sich eigentlich mehr erhofft.
Dann lass uns zum Schluss noch auf die FDP schauen. Die hat es zum ersten Mal ja nicht in den Landtag in Baden-Württemberg geschafft. Ist sie damit politisch tot, wie Kanzler Merz das vorhin gesagt hat?
Es ist wirklich fatal. Also das ist wirklich das Totenglöckchen, was man mehr oder minder jetzt läuten hört für die FDP. Christian Dürr, der Parteivorsitzende, hat heute gesagt, es ist ein langer Lauf, ein Marathon. Man kann jetzt nicht einfach stehen bleiben, man muss weiterlaufen. Aber man kann schon in 2 Wochen aus der Landesregierung vielleicht wieder aus dem Landtag rausfallen. Und bei den anderen Landtagswahlen im Herbst wird es ähnlich schwer für sie werden. Ich glaube, für die Zukunft der FDP sieht es gerade ziemlich schwarz aus.
Danke für diese Infos, Dagmar Pepping, NDR 2 Berlin. Im Nahen Osten ist weiter Krieg und es gibt wenig Hoffnung, dass der bald vorbei sein könnte. Der Iran hat jetzt einen neuen obersten Führer, Mojtaba Khamenei, der Sohn des getöteten Ayatollah Khamenei. Und Israel und die USA haben auch ihm schon mit dem Tod gedroht. Dass er selbst auf Deeskalation setzt, daran glaubt auch kaum jemand. Die Gegenschläge des Iran auf Israel und auf benachbarte Staaten, die gehen jedenfalls unvermindert weiter. Betroffen ist auch der Irak. Dorthin, in die Hauptstadt Bagdad, ist unser Kairo-Korrespondent Moritz Behrens gereist. Moritz, Reisen, das ist ja gerade schwierig in der Region. Wie bist du denn nach Bagdad gekommen?
Ja, der Luftraum über dem Irak ist komplett gesperrt. Ich bin also von Kairo aus erstmal mit dem Flugzeug nach Amman in die jordanische Hauptstadt geflogen und dann 10 Stunden lang mit dem Auto bis Bagdad, also auf dem Landweg, hauptsächlich durch die Wüste. Ein ziemlich ermüdender Trip.
Wie viel merkst du denn in Bagdad jetzt von dem Krieg?
Im Alltag gar nicht so viel. Es gab Angriffe in den letzten beiden Nächten auf US-Einrichtungen in der Nähe des Flughafens und auch auf die Botschaft. Die wurden jeweils abgewehrt und wenn ich ehrlich bin, ich habe sie verschlafen. Ansonsten ist hier auf den Straßen und Märkten üblicher Betrieb. Aber wenn man mit den Menschen spricht, dann sind Kriegsängste durchaus spürbar.
Was sagen die Menschen im Irak bezüglich dieses Krieges?
Ja, sie blicken darauf mit großer Sorge, dass dieser Krieg für sie teuer wird, denn schon jetzt steigen die Preise noch deutlicher, als das eigentlich in jedem Ramadan der Fall ist. Und dann haben sie auch die Angst, dass ihr Land noch stärker in den Krieg einbezogen wird, denn im Land gibt es sowohl Gruppen, die auf Seiten des Iran kämpfen könnten, als auch bewaffnete Gruppen, die am Boden in einen Krieg gegen die Iraner kämpfen könnten. Also der Irak mit einer Grenze von etwa 1500 Kilometern zum Iran ist sehr nah an diesem Konflikt.
Du hast auch besonders die Lage im Libanon im Blick. Da gibt es ja heftige israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz. Mehr als 500.000 Menschen sind deshalb inzwischen auf der Flucht. Diese vielen Menschen, wo können die denn jetzt hin?
Die Regierung hat hunderte Notunterkünfte bereitgestellt, vor allem Schulen, aber auch andere Regierungsgebäude. Aber die reichen bei weitem nicht aus für mehr als 500.000 Menschen. Das heißt, es gibt Leute, die kampieren in ihren Autos oder auch auf der Straße in den Nächten und gucken, wo sie etwas zu essen bekommen. Suppenküchen gibt es, aber auch die sind an ihrer Belastungsgrenze. Also es ist eine humanitäre Notlage im ganzen Land.
Vielen Dank für diese Infos. Moritz Behrendt war das für NDR 2 aus Bagdad.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.